herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblings-Harry Potter-Podcasts Radio Ravenclaw mit mir, Mandy, und
mit mir, Robin.
Einen wunderschönen Montag wünsche ich dir.
Einen wunderschönen Montag auch dir.
Und bist du schon geschmolzen?
Ich bin kurz davor. I'm on the brink of it. Ich bin am Rande des Schmelzens quasi. Bist du denn schon geschmolzen?
Es ist sehr warm, ja.
Ja.
Aber zum Glück ist es in dieser Wohnung hier nicht so warm.
Ja, und ich wünschte, wir würden einfach nie wieder rausgehen und uns einfach nur noch von Eiswürfeln ernähren.
Ja, das stimmt. Aber wir gehen auch nicht mehr raus, seitdem es so heiß ist.
Aber weißt du, was uns da helfen würde bei dieser unerträglichen Hitze?
Quidditch.
Nein, Zauberei. Und das bringt uns zu unserem Thema, wie jede Woche reden wir über Harry Potter.
Echt?
Ja.
Oh, krass.
Das ist die
Darauf
Prämisse
bin ich
dieses
nicht vorbereitet.
Podcasts. Ja,
das hast
crazy.
Du mich aber hast du mich eiskalt erwischt.
Wir reden gar nicht über Fusi, wie wir es geplant haben.
Über Fußball?
Fußball, ja.
Doof.
Ja, welches Kapitel reden wir denn heute?
Wir reden heute über das Kapitel Gryffindor gegen Ravenclaw.
Richtig. Und wo sind wir denn das letzte Mal hängen geblieben?
Wir sind das letzte Mal hängen geblieben. Wir haben das letzte Mal aufgehört bei dem Kapitel der Patronus. Dort hat Harry eine Unterrichtsstunde oder mehrere Unterrichtsstunden bei Remus Lupin bekommen, und zwar zur Verteidigung, wenn er nochmal auf einen Dementor trifft. Und da haben sie an Irrwichten geübt und Harry hat ein paar Anläufe gebraucht, um einen Patronus zustande zu bringen. Aber letztendlich hat er doch einen kleinen, aber feinen Patronus hinbekommen. Mhm. Und jetzt steht das heiß erwartete Quidditch-Spiel von Gryffindor und Ravenclaw an, weil die Gryffindors dieses Spiel gewinnen müssen, um den Quidditch-Pokal überhaupt noch bekommen zu können.
Genau. Und dann beginnt das Kapitel Gryffindor gegen Ravenclaw mit Ron und Hermine, die weiterhin Streit haben. Das letzte Kapitel hat geendet, als quasi Kratzer verschwunden ist und nur noch rote Rosthaare im Bett vom Ron quasi liegen blieb. Hermine lässt allerdings nicht locker und macht sich ein bisschen lustig über Ron und sagt so, ja, vielleicht ist er auch einfach nur abgehauen und will gar nicht einsehen, dass sie da was falsch gemacht hat. Dementsprechend trennt sie sich, nachdem sie auch aus irgendeinem Grund wahnsinnig geworden ist gegenüber Harry, auch halt komplett von der Bande und will gar nichts mehr mit denen zu tun haben. Harry hat daraufhin das erste Training mit dem Feuerblitz und es läuft perfekt. Madame Hooch ist begeistert und Ron darf im Nachhinein auch fliegen. Auf dem Rückweg bemerkt Harry irgendwas im Wald und er glaubt, es sei der Grimm, den er ja schon seit Anfang des Buches so ein bisschen verfolgt. Jedoch, als sie dann mit Lumos nachgucken, sehen sie, dass es nur Krummbein ist, wo Ron natürlich wieder was denkt, dass er wieder irgendwas in Schilde führt. Dann ist auch schon das Spiel gegen Ravenclaw, nachdem beim Frühstück alle auf den Feuerblitz gaffen und sich mega dran ergeifern, wie gut er denn aussieht und was für eine schöne Lenkung und Schlenkung und so weiter hat. Und Wood unterrichtet Harry, dass Cho Chang, die Ravenclaw-Sucherin, sich von einer Krankheit erholt hat und dementsprechend am Spiel teilnimmt. Harry sieht bei dem Spiel zum ersten Mal Cho Chang und findet sie auch echt cute und hindert ihn ein bisschen daran, direkt mit voller Wucht gegen sie vorzugehen. Und obwohl Harry den besseren Besen hat und damit die bessere Ausgangslage, schafft sie trotzdem immer wieder ihn, sag ich mal, zu unterbrechen. Aber nichtsdestotrotz gewinnt Gryffindor das Match ohne Probleme. Und Harry sieht tatsächlich noch mal drei Dementoren, die ihn quasi angreifen wollen vom Rand. Und er zückt seinen Zauberstab, beschwört instant einen Patronus, also einen schwachen Geist, sag ich jetzt mal. Und es stellt sich nachher heraus, es waren keine Dementoren, sondern nur Malfoy, Crab und Goyle und hier, wie heißt der nochmal? Der Kapitän der Slytherins? Weißt du nicht? Ja. Okay. Jedenfalls wird danach gefeiert und die Gryffindors gehen danach der Feier zu Bett. Doch mitten in der Nacht schreit Ron auf und behauptet, Sirius Black hätte ihn mit einem Messer angegriffen. Und Sir Cardigan, nachdem McGonagall danach fragt, bestätigt tatsächlich, dass er Sirius Black reingelassen hat, denn er hatte alle Passwörter. Das hat er sich nämlich auf einen Zettel aufgeschrieben und wie wir dann nachher lernen, nachdem McGonagall komplett entgeistert und fragt, wer sich denn alle Passwörter aufgeschrieben hat und diesen Zettel dann verloren hat, meldet sich Neville Longbottom. Und mit diesem Cliffhanger beenden wir quasi das Kapitel.
Ja, es war auch diesmal ein sehr kurzes Kapitel, ne?
Das stimmt,
das
stimmt.
Es waren nur 15 Seiten.
Ja.
Ja, und wie du schon gesagt hast, fangen wir damit an, dass Hermine sich so ein bisschen von der Gruppe abkapselt.
Ja.
Findest du, sie ist im Recht?
Nein.
Okay.
In keinster Weise.
Next point.
Nein, also siehst du das anders?
Nee, also ich finde auch, dass sie sich zumindest mal entschuldigen kann.
Ja.
Dafür, weil es ist ja auch nicht unwahrscheinlich, dass Krummbein sich an Krätze vergriffen hat.
Eben, sie sagt ja selbst auch, dass es halt in der Natur der Katze liegt, halt Ratten zu jagen und so weiter. Und sie hat ja auch überhaupt kein Mitgefühl, was sich ja auch schon wieder zeigt bei Hermine, dass sie nicht mal sagen kann, oh, es tut mir leid, was da passiert ist oder sonst irgendwas, sondern es ist tatsächlich dann, dass sie einfach stur bleibt. Und auch als Harry dann meinte, so von wegen, ja, vielleicht willst du dich ja mal irgendwie entschuldigen oder willst du nicht mal irgendwie dazukommen, meint sie, ach ja, jetzt setzt du dich auf die Seite von Ron. Und es ist so ein bisschen sehr, sehr, wie soll man sagen, keine Ahnung, einfach nicht sehr gut nachgedacht. Es ist einfach nur so sehr, okay, entweder du bist mit mir oder du bist mit den anderen. Aber ich gebe nicht nach, so. Und das ist halt sehr, sehr Hermine tatsächlich, also Buch-Hermine. Und dementsprechend, ja, ist es auf jeden Fall, also Ron trauert schon auch sehr stark, muss man sagen.
Naja, aber die, also Kretze war ja jetzt auch sehr viele Jahre in der Familie.
Das stimmt.
Und wenn, du willst ja auch irgendwie nicht derjenige sein, weil Ron ja eh schon im Schatten der Familie und der Brüder steht, willst du ja nicht auch noch der sein, der das Familienhaustier quasi verloren hat.
Ja, das stimmt.
Das ist ja dann auch immer noch so, was da so ein bisschen mitschwingt.
Ja.
Aber ich finde auch, dass Hermine sich schon mal wenigstens entschuldigen kann. Ich meine, sie haben ja auch Haare gefunden. Selbst wenn Krummern es nicht war, könnte sie halt sagen, ja, das tut mir halt leid. Und ich, also es tut mir leid, dass du halt jetzt irgendwie traurig bist und so. Aber sie ist da irgendwie gar nicht bei ihm und denkt auch immer nur noch an ihre Hausaufgaben, auch später bei der Feier im Gemeinschaftsraum. Ist so, ach Hermine, also jetzt pack mal deinen Stolz zur Seite.
Ja, ja, genau, man denkt so, jetzt müsstest du auch mal wirklich deinen Stolz auch mal runterschlucken und hier einfach mal dich einfach entschuldigen, selbst wenn er es nicht sein sollte, einfach nur seinen Freunden zuliebe oder ihren Freunden zuliebe.
Ja, total.
Fred will ihm tatsächlich ja noch eine Freude machen und sagt so, hey, kauf dir doch einfach in Hogsmeade eine neue Ratte.
Das ist auch so ein bisschen, dein Hund ist so einen Tag tot und du kaufst so instant einen neuen Hund, ist auch ein bisschen weird, oder? Aber es versuchen auf jeden Fall alle, Ron aufzuheitern. Mhm. Nur Harry schafft es damit, indem er ihn nach dem Quidditch-Training mit dem Feuerblitz fliegen lässt. Und das findet er auch ziemlich geil. Jemand anderes findet auch noch was geil, und zwar Madame Hooch findet den Feuerblitz ziemlich geil, habe ich hier stehen.
Das finde ich auch sehr witzig,
dass sie dann auch so rumnördet.
Ne? Ja.
Ja. Sie hat ein krasses Wissen über Besen und sagt dann, oh, der, weil der, was war der Besen davor? Der Nimbus 2000.
Der Nimbus 2000.
Hat so eine leichte Schlagseite, auch wenn der gut ist, und der Sauberwisch ist ein guter Besen gewesen, aber der ist schmal wie der und der Besen, also es ist schon sehr witzig.
Erinnert sie an den Silberpfeil, was ja lustigerweise der Spitzname bei der Formel 1 von Mercedes-Autos ist.
Ich weiß, ja.
Also ich wollte es nur als Funfang wegen, dass halt, vielleicht das halt
Silberpfeil.
So ein
Silberpfeil. Ich glaube, das ist aber vielleicht auch ein common Begriff, ein Silberpfeil.
Okay.
Vielleicht für jemand, der an der
Ich dachte, das wäre vielleicht eine Referenz von wegen, dass vielleicht der Silberpfeil tatsächlich in Deutschland hergestellt worden ist.
Ich weiß nicht, aber vielleicht ist die Übersetzerin einfach großer Formel-1-Fan. Ja, Vettel, Nummer 1.
Aber ist tatsächlich auch so, Madame Hooch, sie hat ja gar nicht so viel Auftritte in den Büchern und in den Filmen ja noch weniger, weil sie ja diesen Rechtsstreit hatte, was ihre Persona angeht und ihre schauspielerischen Darstellungen und so weiter. Findest du es schade, dass so das gar nicht im Film stattfindet?
Die Diskussion oder das
Das Madame Hooch, meine ich jetzt im Allgemeinen.
Nee, finde ich nicht. Aber ich bin ja auch kein großer Fan von Quidditch. Also mir ist Madame Hooch auch eigentlich sehr egal, weil ich jetzt ihre Leistung im ersten Film auch nicht ausschlaggebend fand. Also sie ist mir relativ egal, muss ich sagen.
Aber sie wirkt so ein bisschen halt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Sportlehrer oder SportlehrerInnen sind ja nochmal ein etwas anderer Schlagmensch als andere Lehrer, oder?
Oh ja.
Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber irgendwie macht Madame Hooch halt so diesen Sportlehrer-Eindruck, von wegen so ein bisschen zu sehr im Thema und zu wenig Pädagogik eigentlich.
Ja, total. Halt so ein bisschen zu sehr im Besenthema auch, ne? Dass sie da halt so viel Ahnung hat. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber du hast eben auch schon gesagt, dass Cho Chang oder Cho Chang, ich weiß nicht, wie man es jetzt richtig ausspricht, Sucherin ist. Und das finde ich, wird in den Filmen ja gar nicht kommuniziert.
Das stimmt.
Weil in den Filmen, finde ich, ist sie immer so diese Verletzliche und oh mein Gott, ich bin so unnahbar, aber gleichzeitig bin ich so eine Süße. Und ich finde Cho Chang äußerst nervig im Film.
Wollte ich gerade sagen.
Ich finde sie ganz furchtbar. Und dann hat sie hier halt nochmal so ein Charakterding. Okay, sie kann Quidditch spielen und sie ist eine gute
Und sie ist
Fliegerin.
Halt trickreich. Also sie ist halt wirklich trickreich. Ja. Also später im Spiel sieht man halt wirklich auch, dass sie, also obwohl Harry, also Thema Chancengleichheit ist ja null gegeben, Harry hat den stärkeren Besen, ist vielleicht sogar der stärkere Flieger, aber sie weiß trotzdem damit umzugehen und es zeigt dann so ein bisschen, dass Quidditch halt keine Ahnung, wie wenn halt einfach ein besonderer Spieler bei irgendeinem von unseren Muggelsportarten dabei ist, kann man den ja immer noch so decken und so mit ihm umgehen, dass er nicht optimal arbeiten kann. Und das gibt einem vielleicht den Vorsprung, dann den Sieg zu holen.
Ja, das stimmt. Und sie waren ja nicht schlecht.
Also. Genau, genau.
Und was ich mir auch noch gedacht habe, weil Cho ja offensichtlich auch Chancen hatte, den Schnatz zu fangen, als sie Harry hinterhergeflogen ist. Du musst ja als Sucher oder Sucherin richtig rechnen, weil es hätte ihr nichts gebracht, den Schnatz zu fangen, weil das Spiel instant ja vorbei gewesen wäre, aber sie waren punktemäßig noch hinter den Gryffindors, weit hinter den Gryffindors.
Ja, das stimmt.
Und er sagt dann, also Harry sagt dann auch später selber, als sie 50 Punkte aufgeholt haben, dass sie nur noch, also wenn sie jetzt den Schnatz fängt, würde Ravenclaw gewinnen.
Ja.
Und das finde ich halt so krass, weil klar, aber du musst als Sucher oder Sucherin halt auch immer das Board im im Blick haben und sagen, okay, lohnt es sich jetzt, selbst wenn er vor deiner Nase tanzt, lohnt es sich, den jetzt zu fangen oder halt nicht.
Und dann kannst du ihn ja auch immer noch decken zum Beispiel. Und dann kannst du ja immer noch sagen, hey, ich halte den quasi warm, dass für den Fall, sobald wir in Führung sind oder ich dann mit dem Schnatz gewinnen würde, dass man dann griffbereit ist. Weißt du, selbst wenn diese Möglichkeit überhaupt erst geht. Aber ja, du hast auf jeden Fall recht. Aber tatsächlich, ich finde es krass, dass Madame Hooch, die ja hier auch die Aufgabe hat, bei dem Training Harry zu beobachten und halt einfach zu überwachen so ein bisschen, dass sie einfach einschläft.
Ja, Madame Hooch ist halt einfach eine weake Lehrerin, sage ich da ganz ehrlich.
Ja.
Nicht äußerst kompetent, also kompetent in Sachen Pädagogik, meiner Meinung nach. Was ich auch sehr interessant fand, ist, dass Cho Chang das einzige Mädchen im Ravenclaw-Team ist.
Ja.
Ich dachte, Ravenclaw wäre besser als Slytherin. Aber nur ein Mädchen ist immerhin etwas, aber trotzdem nicht sonderlich gut.
Du weißt ja auch nicht, wie die also, das Ding ist, Hogwarts wirkt jetzt nicht so, als ob sie explizit jetzt mit Ausnahme von der Slytherins, sag ich mal, Mädchen außen vor schließen würden, aus solchen Gründen. Aber es wirkt jetzt vielleicht auch so, dadurch, dass sie halt nur Cho Chang haben, dass sie sich halt einfach von den BewerberInnen halt nur sie sein, durchgesetzt haben. Also, das Benefit of the Doubt, dass vielleicht da zu anderen Zeiten war Ravenclaw ein bisschen bunter gemischt.
Glaubst du denn, dass die Augen, die Harry und Ron sehen, als sie zum Schloss hochgehen, Sirius gehören oder Krummbein?
Ich glaube, daher kommen halt viele der Theorien von unseren ZuhörerInnen. Und zwar, dass halt Krummbein anscheinend, also ne, mutmaßen wir mal, der Grimm wäre da gewesen, also Sirius Black in Wolfsgestalt, Hundegestalt. Dass er da gerade die Lage checkt mit Krummbein und wie wir ja später im Kapitel herausfinden, hat ja kurz darauf der Angriff stattgefunden.
Mhm.
Und vielleicht ist halt wirklich Krummbein so ein bisschen in Interaktion mit Black, ob das jetzt halt durch diese Verbindung oder die vermeintliche Verbindung zu den Potters herkommt oder halt nicht, das wissen wir natürlich nicht, aber das wäre jetzt zum Beispiel ein Hinweis im Buch zumindest, wo ich sagen würde, okay, ich kann sehen, wie man das von diesem Punkt aus weiterspinnt.
Also Krummbein kennt Sirius ja definitiv, was später im Buch auch noch aufgeklärt wird, hat wieder jemand in unseren Discord geschrieben, danke dafür.
Mhm.
Und zwar, dass Sirius Krummbein mit einem Zettel ausgestattet hat, dass er das, also mit einem Zettel, bitte kaufen Sie den Feuerblitz und schenken Sie ihn Harry Potter, hat er an Krummbein geschnürt und Krummbein ist damit in die Gringotts Bank gegangen und deswegen konnte Sirius dafür bezahlen.
Nein,
und das,
oder?
Doch, das hast du nicht gelesen.
Nein.
Ja, und das ist total bescheuert, weil ich kann ja jetzt auch, wenn ich dir einen Zettel schreibe, Barack Obama soll mir bitte 1 Million Euro überweisen und dann gebe ich dir den Zettel und du gehst zur Bank damit.
Ich gehe zur Sparkasse.
Zur Sparkasse. Und dann, also das macht ja niemand. Was ist das denn für eine Sicherheit bei den Kobolden?
Ja, auf der anderen Seite, sie ist ja auch vielleicht eine magische Katze oder
was. Das ist so ein Quatsch.
Vor allem, wie ist Krummbein nach Gringotts gekommen?
Zu Fuß.
Die sind doch in Schottland. Und Gringotts ist doch in London, oder nicht?
Vielleicht dann, als sie noch in London waren.
Aber
es muss ja auch. Das ist eine gute Frage. Aber gibt es dann auch eine Gringotts Bank in Hogsmeade vielleicht?
Das ist so eine Lokalfiliale.
Ja. Nur so ein Automaten.
Und da sind so drei Kobolde drin.
Nur so Außenstandbein quasi.
Genau. Und auch so nach Feierabend, dann stülpen die einfach so den Automaten über sich wieder und gehen dann die drei Besen eintrinken.
Ja, genau. Ja, so eine Zweigstelle.
Ja, genau.
Ja, aber muss es ja, weil was ist, wenn du in Hogwarts bist und kein Geld mehr hast?
Ja, das haben wir ja schon häufiger gesagt.
Ja, also, eben. Da gibt es bestimmt eine Zweigstelle von Gringotts Bank.
Aber vielleicht funktioniert es ja tatsächlich mehr auch über Eulen einfach nur, weil
das kann auch
dass
sein.
Du dann sagst, hey, schicken Sie dieser Eule bitte 3 Gallionen oder so.
Hm.
Was ich auch noch irgendwie witzig finde. Also, wolltest du noch über Krummbein reden? Oder?
Ja, also, weil ich glaube schon, dass die halt eine Verbindung haben, weil das Krummbein Sirius auf jeden Fall kennt.
Mhm.
Und deswegen da auch sicherlich irgendeine Verbindung besteht.
Ich bin mal gespannt, ob da noch ein bisschen was gibt. Aber, ja, aber das wird auf jeden Fall, da würde ich schon sagen, okay, Leute, ihr habt da einen Punkt. Es sind immer noch so ein paar Sachen, wo ich denke, okay. Aber ich war doch mal ab auf die Stelle, wo Krumbein dann den Besen liefert. Vor allen Dingen, das habe ich auch irgendwo mal gelesen, oder ich glaube bei Instagram oder so gesehen, von wegen, wie krass ist es denn auch, dass in einer Gesellschaft, wo jeder sich zu jeder Zeit teleportieren kann, einfach man Vögel beschäftigt, die quasi durch die Luft fliegen und Briefe verteilen.
Ja, aber wir haben ja auch Postboten, obwohl wir E-Mail haben.
Ja, ja, klar. Aber ich meine,
das ist gerade richtig schlau, ne?
Ja, aber du kannst, na ja, das Ding ist, du kannst,
nein.
Der Punkt ist ja, du kannst ja den Brief schreiben, einfach hinapparieren, übergeben, wieder wegapparieren.
Ja, aber ich könnte ja auch eine E-Mail schreiben. Ist das Gleiche, ist instant da.
Okay, aber dann
aber wir schreiben trotzdem mit Briefe.
Güter. Machen es mit Güter.
Wenn ja, ich kann dir ich jetzt, ein Paket ich, schicken.
Ja, aber wenn du apparieren, das ist doch
instant. Kann ich einen Anhang schicken? Mit den PDF-Dokumenten.
Aber du kannst mir ja
kein Bild schicken.
Ja, ich kann so ein Bild schicken, aber schick mir mal eine Schere über E-Mail.
Warum brauchst du eine Schere? Geh doch selber eine Schere kaufen.
Okay, wir haben die Diskussion verlassen. Jedenfalls, was ich interessant finde, ist, dass Percy mit, jetzt würde ich sagen Parvati, aber
Penelope.
Penelope, auch eine Ravenclaw, eine Wette hat über 10 Galeonen, die er nicht mehr hat.
Sein Girlfriend.
Genau, Penny, wie er sie nennt.
Ja.
Penny, ihr Big Bang Theory Gag. Ja. Ja, auf jeden Fall findest du, was wäre passiert, wenn Harry verloren hätte? So die Weasleys so, Weasley. Toll Percy.
Der ist doch sowieso scheiße. Niemand von den Weasleys mag Percy.
Für die nächsten 3 Jahre können wir keine Bücher, kein Essen, kein gar nichts mehr kaufen, weil du es verzockt hast.
Richtiges Spielerproblem. Ja. Geht erstmal in so eine Suchtklinik für magisch Kranke oder so.
Für ein magisches Glücksspiel.
Da treten sie jetzt ein.
Aber das ist schon ziemlich reckless von Percy auf jeden Fall.
Ja, aber Percy ist halt ein Draufgänger auch, ne?
Okay, na, warte mal. Okay, die Hitze verbrennt unser Gehirn auf jeden Fall.
Ja, wirklich. Aber dann sind wir ja bei dem Spiel, ne? Also beim Spielen, es geht los. Und das haben wir eben auch schon darauf eingegangen, dass Cho Chang ihm halt, also Harry immer so ein bisschen den Weg abschneiden will. Und dann, dass sich Malfoy, Crabbe und Goyle als
Dementoren
verkleidet haben, was ist das für eine dumme Idee auch? Und dass das er dann so einen kleinen, ja, und dass er dann so einen kleinen Patronus heraufbeschwört, den ja irgendwie auch niemand sieht, ne? Außer Lupin.
Doch. Also die Leute glaubst sehen du? Das, glaube ich.
Nee,
schon.
Glaub ich nicht, weil pass mal auf, im fünften Teil, wenn die den Orden des Phönix quasi, also wenn die diese Klasse gründen, und da dann Leute für werben wollen, sagt Hermine auch so, Harry ist der größte Zauberer unserer Zeit, er kann einen Patronus heraufbeschwören und daraufhin unterschreiben alle und melden sich.
Ja, aber ich glaube, ich würde es halt eher darauf schieben, dass
ich glaube nicht, dass ihn alle gesehen haben, weil er ja auch noch recht klein ist. Ich glaube, es war eher so ein Licht am Himmel
und ja, genau.
Nur Lupin so wusste, dass es ein Patronus ist.
Ja, so wie Lupins Patronus am Anfang des Films, weißt du, so einfach so ein Schimmern, was dann aber schon ausgereicht hat, um halt Malfoy bzw. Dementoren halt abzuwehren. Viel mehr wollte er gar nicht. Er wollte ja gar nicht die zurückschlagen, sondern einfach nur abwehren, dass er halt.
Ja, aber dann wissen kann. Die anderen halt nicht, dass es ein Patronus ist, weil das wäre ja ziemlich krass
einfach. Ja, natürlich. Ich glaube nicht, dass sie jetzt wussten, dass es ein Patronus ist, aber sie wussten, dass Harry gezaubert hat.
So. Okay.
Und vor allen Dingen, weil ich meine, Malfoy und die anderen waren ja auch richtig erschrocken, dass sie jetzt quasi angegriffen worden sind von einem Patronus, von einem Schwachen zumindest. Und Lupin kann dann anerkennen, ah, okay, das Training hat Sinn ergeben, so ein bisschen.
Ja, ja, ich fand es halt crazy, dass er es einfach so öffentlich gemacht hat, weil dann könnte ja Dumbledore auch sagen, so, hey Junge, woher kennst du das?
Und naja, dann sagt gut, er Harry hat das wahrscheinlich, so. Also Lupin hat das schon mit Dumbledore abgesprochen.
Glaubst du? Weiß ich meine, nicht.
Aber hat er nicht gesagt, als Harry Lupin quasi angesprochen hat, von wegen können sie mir das beibringen, sagt er, oh, ich muss mal mit Dumbledore schwätzen, aber wir können mal gucken.
Hat er das Original so gesagt?
Ja, sagt er, Harry, Diggi, Alter, ich bring dir das bei, ich muss mal mit dem Cheffe reden.
Mit dem Cheffe.
Der muss ein Okay geben, dann können wir loslegen, Digga.
Und du hast mir eben gesagt, vor dem Podcast reden wir diesmal auch über das Spiel und ich hab nichts. Das Spiel ist zu Ende, Gryffindor gewinnt.
Naja, wir haben zum einen ein deutlich besseres Wetter, was darin resultiert, dass man wieder Lee Jordan hört, der wieder fast schon Reklame macht für den Feuerblitz, was ich sehr witzig fand. Und wir haben schon wieder diese Interaktion zwischen McGonagall und Jordan, die ganze Zeit ihm darauf hinweist, bitte machen Sie Ihren Job richtig. Und Jordan nur so, und der Feuerblitz kostet 5,99 bei Ihrem lokalen Besenhändler. Und
bei Ihrem lokalen Baumarkt.
Aber ja, wie gesagt, Cho Chang, glaubst du, Harry ist hier schon verliebt in sie?
Nein.
Sicher?
Ja, also nee. Nee. Also
er hält sich ja zurück. Er will sie ja nicht vom Besen hauen.
Aber will er das nicht? Also macht er das extra?
Ich glaube schon, er nimmt schon Rücksicht auf Cho Chang, weil Harry fiel auf, dass sie sehr hübsch ist. sagt.
Ja, und sagt fällt mir täglich bei 27 Menschen auf. Aber deswegen bin ich ja nicht in 27 Menschen.
Naja, wenn du gegen den, du musst ja nicht gegen den spielen, weißt du? Aber ich sag ja,
manchmal wir sind ja, werde ich schon zu einem kleinen Spiel Fusi herausgefordert auf der jeden Straße. Fall.
Aber wir reden ja auch über Teenagerliebe. Deswegen ist es so, vielleicht
ein bisschen, bin ich zu alt für.
Naja, vielleicht ist das halt einfach schneller an, dieses Feuer, als bei uns Erwachsenen, bei uns grumpy alten Erwachsenen. Ich glaube, hier bahnt sich schon so ein bisschen was an, weil Harry auch so ein bisschen nervöser wird. Mhm. Weil es heißt ja hier Harry und, Moment, den Kopf kleiner war als Harry, also es geht um Cho Chang, und trotz seiner Nervosität stellt er fest, dass sie besonders hübsch war. Also
aber nicht trotz hübsch, seiner,
besonders hübsch.
Aber trotz seiner Nervosität wegen des Spiels und nicht wegen Cho.
Ja, ich sag nur, vielleicht ist da so ein bisschen was drin, weil auch Wood sagt ja auch irgendwann so, hey, hau sie vom Besen, wenn zur Not. Also hör jetzt auf, hier rumzualbern. Ich glaube, er nimmt schon unterbewusst Rücksicht auf sie.
Hm, weiß ich nicht. Weiß ich nicht,
weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht.
Naja.
Nee, okay, auf jeden Fall. aber die Gryffindors dominieren auch mehr oder weniger durchgehend.
Ja, das
also,
stimmt.
Es wurde, glaube ich, nur einmal gesagt, dass dann Ravenclaw 3 Tore hintereinander macht. Aber es steht halt, glaube ich, immer noch 30-80 oder so.
Es geht auch recht schnell.
Ja, und ich meine, wir haben beim vorigen Training ja auch gesehen, wie schnell Harry mit dem Feuerblitz halt fangen kann. Was wieder eine legitime Diskussion aufbringen könnte, so von wegen, sollte man dann nicht das irgendwie anders balancen?
Halt die gleichen Besen rausgeben, ne?
Ja, die gleichen Besen rausgehen. Oder zumindest, also wir hatten ja schon mal die Theorie über den Schnatz, dass der quasi der Balancing-Faktor ist. Und dann zum Beispiel in diesem Spiel könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass er eher an Show fliegt, um ihr eine bessere Chance zu geben und es schwieriger
Fairy zu machen. Das kannst du aber super schnell manipulieren.
Naja, es kommt halt darauf an. Also die Schnätze ohnehin ist ja so ein Ding, die werden ja deutlich später, wird ja der erste Schnatz nochmal wichtig. Wo sagt da Dumbledore nicht, dass man sie nur einmal verwenden kann, um Neutralität irgendwie zu wahren?
Boah, da fragst du Sachen. Aber könnte ich mir vorstellen.
Okay.
Also, nee, eigentlich, oder? Das ist auf jeden Fall der erste Schnatz, den er gefangen hat. Ich weiß aber nicht, ob die jetzt jedes Match ausgetauscht werden. Da müssen die ja unzählige Schnätze haben, auch für jedes Training.
Ja. Vielleicht müsste ich, ja, das ist halt das Ding, was ich halt meine. Also, entweder verwenden sie alte Schnätze zum halt trainieren oder so. Auf der anderen Seite manche auch Dumbledore, dass halt der jetzt irgendwie geprägt auf Harry ist, was ihm halt ermöglicht, irgendwas da drin zu verstecken später.
Nee, der ist nicht geprägt auf Harry. Also so habe ich das nicht verstanden. Ich habe das eher so verstanden, dass er kann ihn, also Schnätze haben ja einen Speicher.
Ja, so einen Hohlraum.
Ja, und deswegen, also weil Harry seinen ersten Schnatz ja mit dem Mund gefangen hat, weiß er halt nicht, wie der den aufkriegt, bis er ihn halt an den Mund packt.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass er, also ist jetzt.
Wir müssen, also wir sind ja auch noch mal 4 Jahre, bevor das relevant wird. Aber da, ich hatte halt so eine Welle an Fragen von wegen, okay, was macht ihr mit den ganzen alten Schnätzen? Woher kommen die ganzen Schnätze?
Das ist doch immer der gleiche Schnatz. Und der wird immer resettet per Zauber.
Aber wie kann dann Dumbledore den ersten Schnatz dann noch aufbewahrt haben für Harry?
Weil es immer der gleiche Schnatz ist. Weil jetzt in dem letzten Buch wird ja nicht mehr Quidditch gespielt.
Okay, also ich glaube, wir kommen dazu, wenn wir dann noch mal dabei kommen. Aber ich meine, da wäre auch irgendwie so ein Plothole, dass das nicht so ganz Sinn macht, weil es dann irgendwie heißen würde, dass Dumbledore weirdly alle Schnätze, die jemals gefangen worden sind in Hogwarts, jemals immer aufbewahrt für den Fall, dass er diesen einen Sucher oder die eine Sucherin, die den Schnatz gefangen hat, irgendwann mal was Wichtiges geben muss, plotmäßig.
Nee, das finde ich wild.
Ja, finde ich auch wild. Das
finde ich Quatsch.
Also, ihr könnt ja eure oder nochmal genauer elaborieren, was mit dem Schnatz auf sich hat und ob da vielleicht irgendwas dran hängt.
Ja, aber nach dem Spiel feiern die Gryffindors eine crazy Party, weil sie haben natürlich gewonnen.
Ja, das
ist wirklich crazy. Im Gemeinschaftsraum. Und Fred und George waren noch mal schnell im Honigtopf und haben da ein bisschen die Sachen leergeräumt und ein bisschen Sachen eingekauft oder geklaut, wer weiß.
Würde ich auch fragen, glaubst du, sie haben es geklaut?
Ja, schon.
Echt?
Ja, wow. Man kommt direkt in den Keller des Honigtopfs. Natürlich würde ich mich da
bedienen. Die Weasleys kommen so schlecht in diesem Kapitel weg. Erstmal Ronison weint die ganze Zeit wegen seiner toten Ratte. Fred und George klauen Haufen Lebensmittel für eine ganze Party. Percy hat einfach Geldschulden oder hat Geldschulden quasi billig in den Kopf genommen.
Ja, kann sie nicht begleichen und so.
Ne? Genau, kann sie nicht begleichen. Also
ich glaube schon, dass sie das klauen. Würde ich auch machen, wenn ich den Zugang zum Keller hätte.
Kriminelle Energie hier von mir. Würde ich ja auch machen.
Naja, aber ich meine, die sind ja jetzt auch nicht die Reichsten. Und ich glaube auch nicht, dass sie so für ganz Gryffindor oder beziehungsweise, ja doch, für ganz Gryffindor einfach mal so Süßigkeiten kaufen können, um das zu feiern. Das
ey, weißt du, was
und er sagt ja auch noch, ja, mit freundlicher Unterstützung von Tatze, Mooney und Wurmschwanz.
Das ist einfach Diebe.
Ja, das ist einfach Diebe.
Hm. finde ich nicht, weiß ich nicht, wie ich das finden soll.
Und während der Feier sitzt Hermine mit dicken Wälzern wieder am Rande und ist auch sehr schnippig.
Ja.
Und sie liest tatsächlich, weil wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, welche Fächer wir selber wählen würden. Mhm. Und wir haben, glaube ich, beide Muggelkunde gewählt.
Ja, weil wir halt eine easy 1 hätten.
Glaube ich halt nicht. Weil Hermine hat ja diesen riesen Wälzer, dieses häusliches Leben und Sitten britischer Muggel, geschrieben von Wilhelm Wickworthy. Und da wird beschrieben, aus der Zauberersicht, was Muggel quasi für Sitten haben. Also Elektrizität und sowas wird da besprochen. Und ich glaube, du musst da nochmal den anderen, also es bringt dir nichts zu wissen, warum wir Elektrizität benutzen, sondern du musst halt lernen, aus der Sicht der Zauberer, Zauber und Hexen zu denken. Und ich glaube nicht, dass das ein super einfaches Fach ist. Es ist ja auch, also nur weil du, hast du immer eine 1 in Deutsch geschrieben? Ist ja auch, das ist Bullshit. Nein, hast du nicht.
Hallo?
Aber es ist ja, also selbst wenn du irgendwie, weiß ich nicht, Engländerin bist und du kommst nach Deutschland, hast dann Englisch als Unterrichtsfach. Ja. Da hast du ja trotzdem noch mal, du kannst es zwar alles fließend sprechen und so, aber du hast dann noch mal die Grammatik und so, was du halt, was es noch ein bisschen schwieriger macht. Und ich glaube, so ist es halt bei Muggelkunde auch. Sonst hätten wir alle eine 1 in Deutsch, dann bräuchten wir das Unterrichtsfach ja gar nicht.
Naja, da gibt es ja, quasi noch, also Deutsch ist ja nur quasi das Werkzeug und was dann nachher geprüft wird, ist ja, wie du mit dem Werkzeug umgehst.
Ja, aber so, glaube ich, ist es halt bei Muggelkunde auch.
Naja,
du hast das Wissen schon, aber du musst dann halt
quasi noch analysieren.
Ja, genau. Ne? Und halt aus der Sicht der anderen.
Ja. Ja, das kann gut sein. Auf jeden Fall tut sie sich schwer damit. Und ist dann auch, also glaubst du, sie ist gestresst wegen dem Zeitumkehrer und allem?
Ja, schon. Also ich glaube, auch das macht ihre Laune gegenüber Ron so noch viel schlimmer, weil sie sich total übernommen hat mit den ganzen Schulfächern und mit den ganzen Hausaufgaben. Ich meine, sie muss in dem Muggelkundekurs noch 400 Seiten lesen. Das ist halt quasi ein Buch.
Ja.
Und deswegen kratzt es halt auch in ihrer Laune und sie lässt es halt super schnell auch in den anderen raus. Und es ist nicht ihr bestes Buch, sagen wir mal so. Also in dem Buch ist sie nicht die Hermine, mit der man jetzt irgendwie einen Kaffee trinken möchte.
Aber das ist ja auch wichtig. Deswegen, also es ist ja, wir hatten ja auch schon, also wir hatten eine kleine Diskussion auf dem Server bezüglich meiner Aussage, dass ich halt Film-Hermine ein bisschen zu clean finde und zu positiv. Und das ist halt wichtig für Buch-Hermine zumindest, dass sie halt hier Ecken und Kanten hat und dass sie halt einfach nicht unnachgefragt likable ist von jedem instantly. So, und dass sie halt
jetzt
immer
auf Deutsch?
Dass sie jetzt nicht von jedem sofort gemocht wird, so ohne nachzufragen und ohne das in Frage zu stellen. Sie ist einfach Hermine und sie ist cute und sie ist perfekt und sie ist toll und deswegen mögt ihr jetzt alle sie. So, das ist so ein bisschen der Ansatz, wie sie den im Film verfolgen. Und ich mag das hier, dass sie halt auch ein bisschen Ecken und Kanten haben.
Im ersten Teil ist es ja gar nicht so. Da brauchen Ron und Harry ja selber total lange, bis sie mit ihr befreundet sind.
Ja, aber für die Zuschauer ist es schon irgendwie klar, dass sie hier recht hat. Ron und Hermine sind ja so ein bisschen sauer, weil sie halt ihr ein bisschen zuvor sind, weißt du? Und übrigens
Im ersten Film.
Ach so.
Als sie noch so als die Streberin.
Ja, aber selbst da ist es halt so. Ich meine, Ron ist ja nur sauer auf sie, weil sie Wingardium Leviosa kann und er nicht. Und er so. So. Und ich glaube, Harry hat einen ganz ähnlichen Blick, weil er sich einfach sehr an Ron hält. Aber es ist ja auch kein Geheimnis, dass der derjenige, der quasi, jetzt weiß ich nicht, ob der Regisseur das war, oder derjenige, der quasi das Skript umgeschrieben hat für die Filme, dass der einfach ein riesengroßer Hermine-Fan ist. Es gibt dieses eine Interview, wo Joanne K. Rowling sich mit ihm zusammengesetzt hat und er halt einfach die ganze Zeit Fangirl über sie, was okay und fein ist und ich kann verstehen, warum, aber dann mach doch die Filmversion, wenn du sie umsetzt, nicht einfach
besser, so,
besser, ne? Weil es dir einfach besser gefällt, sondern halt dich daran, was du an ihr magst. Und dazu gehören halt auch die Schattenseiten.
Ja, es ist halt schwierig, ne, wenn du dann irgendwie die Macht hast, den Film noch zu erschaffen.
Ja, aber keine Ahnung.
Aber jedenfalls ist es nicht in dem oder in dem Buch kommt sie nicht am besten weg, einfach, glaube ich, weil sie gestresst ist und weil sie sich total übernommen hat. Aber nachdem die Feier zu Ende ist, gehen die Gryffindors in ihre Betten und Ron wacht auf und sein Vorhang ist zerstückelt, zerschnitten.
Naja, er schreit. Harry wacht quasi auf und.
Ja, aber sein Vorhang ist ja auch zerstört. Also Rons Vorhang. Und dann schreit er und weckt damit alle anderen auf. Auch alle anderen, um dann nochmal, kommt mir nochmal in den Sinn, wie ist dieser Gemeinschaftsraum aufgebaut? Wie viele, also würdest du sagen, es gibt pro Schuljahr zwei Schlafsäle, einen Jungen- und einen Mädchenschlafsaal?
Ja.
Okay. Also gibt es 7 Jungschlafsäle und 7 Mädchenschlafsäle, oder?
So würde ich es jetzt mal interpretieren.
Okay, finde ich crazy. Weil wo sind die?
Ja, vor allen Dingen gibt es dann auch nur immer so 5 bis 10 Jungs pro Schuljahr für ein Haus.
Das ist echt krass. Naja, gut, aber wenn du die dann immer, die haben ja immer mit mehreren Leuten Unterricht.
Ja.
Ich glaube halt in dem Raum von Harry und Ron sind ja nur Harry, Ron, Neville, Seamus und Dean. Das sind 5.
Ja.
Dann nochmal 5 Mädchen sind 10 und dann nochmal ein anderes sind 20 Leute in der Klasse.
Aber das sind schon extrem wenig Leute, die dann auf die Schule kommen pro Jahr. Weil, sagen wir mal, durchschnittlich 5 bis 7 quasi Jungen und Mädchen pro Schuljahr.
Mhm.
Das heißt 10, das heißt es sind 40 Leute, die dann nur dazukommen zu Hogwarts.
Ja, aber das ist ja auch die Frage, ob Hogwarts so eine krasse Elite-Schule ist und ob es noch andere Schulen in England gibt.
Ja.
Oder ob es halt einfach sehr wenige Zauberer und Hexen gibt, was ja bei eigentlich nicht so, weil es gibt ja ein ganzes Dorf mit Hogsmeade und so.
Wobei Ron ja auch gesagt hat, in Bezug auf diese Schlammblüter-Thematik von Malfoy, dass die Zauberer fast ausgestorben wären, hätten sie sich nicht mit Muggeln zusammengetan.
Ja, das stimmt.
Also vielleicht gibt es ja schon irgendwie Ansätze, dass die Zauberergemeinschaft einfach nicht so groß ist und vielleicht nur wenige Tausende sind.
Aber vielleicht gibt es halt auch mehrere Schulen, die wir halt nicht kennen.
Das kann auch sein. Aber ja, egal. Also ich glaube, dann hätten wir es, glaube ich, gehört.
Ich glaube, Neville sagt auch irgendwann mal so, ja, sie hätte nie gedacht, dass ich in Hogwarts angenommen werde.
Ja, das stimmt.
So, das sagt ja, glaube ich, im ersten Teil irgendwie sowas.
Ja.
Und dann muss er sich ja, also entweder er wurde dann gar nicht angenommen, muss auf eine normale menschliche Schule gehen und seine Zauberkräfte, aber das glaube ich auch nicht, die lassen ja nicht einfach Zauberer.
Ja, das System hat Flaws auf jeden Fall.
Naja, gut. Sirius Black war im Schlafsaal, habe ich hier stehen. Oh mein Gott, habe ich hier auch stehen. Und dann habe ich mich gefragt, weil McGonagall kommt ja bei der ganzen Aufruhr auch rein.
Ja.
Wo schläft McGonagall? Und wie bekommt sie mit, dass Aufruhr im Gryffindor-Gemeinschaftsraum ist? Meinst du, sie hat Kameras da drin? Oder Mikrofone? Oder Porträts?
Porträts.
Ja, jetzt habe ich mir selber
Das Ding ist aber, wie dumm ist auch Sir Cadogan, dass er einfach nicht checkt, dass es Sirius Black ist.
Naja, vielleicht war er als Hund da.
Aber wie soll der Hund denn Passwörter sprechen? Und ich meine, das Passwort war gewiss nicht Arf Arf.
Aber so. Barf Barf.
Barf Barf. Nein, aber es ist auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall ein paar Fragen auch an Sir Cadogan, der, glaube ich, nicht so ganz seine Rolle ernst nimmt.
Naja, er ist halt so sehr in dem Kopf, dass er immer kämpfen will, dass er halt, die Passwörter sind ihm halt scheißegal.
Ja.
Aber das ist nicht richtig.
Aber gleichzeitig ist ja quasi Neville schuld. Oder es wird Neville als der Schuldige hingestellt, was ich auch nicht okay finde.
Naja, aber schreibt man sich Passwörter wirklich auf?
Brauchst du wirklich ein Porträt, was 10-mal in der Woche das Passwort ändert?
Auch, ja, weiß ich nicht, nee. Aber die Frage ist halt auch, warum hat Sirius mit einem Messer den Vorhang zerschnitten? Warum hat er ihn nicht einfach zur Seite genommen und nach Kretze geguckt?
Ich weiß es auch nicht. Also Black ist ja auch ein bisschen, kann man sagen, wahnsinnig? Wahnsinnig ist, nach der Jagd auf
Ich würde sagen, ein bisschen grob
wieder vielleicht. Pettigrew. Weil ich denke da zum Beispiel an, also in meinem Kopf sind halt immer so die Szenen. Und wenn er dann in der heulenden Hütte mit Snape und Lupin da so steht, ist es ja schon ziemlich, er ist ja nicht der gesittete, der rasierte Sirius Black,
gut,
sondern
er ist
der
halt,
wilde.
Ja, er ist halt so ein bisschen
aufgepeitscht.
Ja, aber das finde ich krass. Er hätte ja auch vielleicht einfach den Vorhang aufmachen können und sagen können, oh, okay, Kretz ist nicht da.
Genau, oder pst, Ron. Pst, der kleine Ratte. Hey, Harry, wie war der Besen? Von mir.
Ja, hat's mir dann gesagt.
Und dann legt er so den Finger auf seinen Mund.
Ja.
Und geht dann wieder.
Naja, und das ist das Ende vom Kapitel.
Genau.
Nicht das, sondern dass Neville damit vermutet wird.
Sirius Black. Harry einen Finger auf den Mund. Kapitelende.
Sondern dass Neville, es schuld ist, dass Black in den Schlafsaal kam. Und ich bin sehr gespannt, wie das nächste Kapitel weitergeht. Aber wie fandest du es denn?
Ich fand es tatsächlich angenehm zu lesen. Ich fand es jetzt zwar jetzt kein so hohes High, aber ich finde, sie schaffen es immer sehr schön, ins nächste Kapitel überzuleiten. Weil ich hatte instant Bock, direkt weiterzulesen, eben wegen diesem Cliffhanger.
Mhm.
Weil mir auch Neville halt einfach leid tut, weil er kann ja auch nichts dafür, weißt du?
Ja, das stimmt. Das kann er wirklich
und halt tun. Auch, wie menschlich halt auch noch die Zauberer sind einfach. Und das ist halt einfach so das Ding, was ich einfach sehr schön finde, dass man es hier nochmal gesagt hat. Und dass auch McGonagall irgendwo ja dann auch so die Party beendet, aber dann wieder da ist und dann so, okay, ja, klar, Sirius Black war da. Und dann lernt sie, dass Sirius Black gewinnt. So, oh mein Gott, Sirius Black war wirklich da. Und dass es so panisch wird. Fand ich einfach, es waren viele Elemente wieder mit drin. Und man konnte schön über die Charakteristika einzelner Menschen reden.
Das stimmt.
Und wir haben Cho Chang kennengelernt.
Ja, erstmalig, ne? Also sie war auf jeden Fall so richtig kennengelernt. Aber sie war, glaube ich, schon mal im Hintergrund vorher, oder?
Naja, wir haben sie noch nicht namentlich, glaube ich, gelesen.
Ich glaube schon.
Ich glaube nicht.
Sagt uns mal Bescheid, ob wir sie schon mal gelesen haben oder nicht. Ja, ich fand es auch sehr gut, obwohl es ein Quidditch, also was heißt sehr gut? Es war ein Quidditch-Kapitel und dafür war es schön kurz gehalten.
Du musst dein Stigma von Quidditch-Sachen einfach ablegen.
Nein, ich finde es halt einfach doof. Ich finde halt, also nicht doof das Kapitel, sondern Quidditch-Kapitel. Aber das war kurz und knackig dazu. Und es war schön, dass es das gab.
Ja.
So, und dann kommen wir mal zu unseren neuen, oder zu unseren, nicht neuen, zu unseren anderen
Republik.
Ja, zu unserer anderen Rubrik, dem Ask Us Anything auf unserem Discord-Server. Dort könnt ihr uns Fragen stellen, die wir dann live im Podcast beantworten. Und dieses Mal haben wir eine Frage von Lari. Warum hat Harry auf der Karte des Rumtreibers noch nie Peter Pettigrew entdeckt?
Den entdeckt er ja noch später.
Ja, was glaubst du, warum bisher nicht?
Ich glaube, weil er nicht den Fokus, also er hätte ja zum einen noch nicht so häufig verwendet.
Das wäre mein Argument gewesen.
Zum anderen, warum sollte er sich Orte angucken auf der Karte, die er kennt und wo er keine Gefahr oder sich nicht herumschleichen muss? Mhm. Weil ich glaube, das ist halt einfach, ist ihm halt noch nicht aufgefallen. Aber wir kommen ja auch noch dazu, dass ihm das auffällt.
Ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass er halt die Karte noch nicht so häufig benutzt hat, weil sie ja auch, also er kann sie auch nicht Ron zeigen.
Stimmt. Und, ja, doch, Ron hat er sie auch schon gezeigt. Da meinte doch Ron so von wegen, ja, warum hat ein Friends
mir nicht weitergegeben? Stimmt, ja, aber er kann sie jetzt nicht irgendwie im Gemeinschaftsraum auspacken.
Ja, klar, das wäre schon
krass. Und dann ist halt auch die Frage, wo kann er sie wirklich auspacken und nachzugucken?
Genau, und wofür braucht er sie
überhaupt? Wofür braucht er sie? Er hat ja auch den Umhang, den er nie nutzt. Ja. Aber ja, und ich glaube halt, wenn du wirklich irgendwo hin willst, dann guckst du jetzt nicht bei Ron. Also der ist ja eh meistens bei dir. Und keine Ahnung. Und dann Narzissa hat gefragt, welches magische Tierwesen, nee, das hatten wir schon, ne? Mit dem magischen Tierwesen, was wir am besten finden.
Nee, das hatten wir noch nicht.
Nicht?
Nee.
Okay. Dann haben wir noch eine zweite Frage von Narzissa. Welches magische Tierwesen finden wir am besten?
Puh, das ist schwierig, ne? Also, ich muss halt sagen, ich finde halt die Drachen extrem spannend, auch wenn sie in der gesamten Bücherserie einen sehr, sehr kleinen Teil spielen und der halt als auch schon fast ausgestorben gelten, glaube ich. Mhm. Aber ich finde halt immer, wenn so ein Drache da ist und auch generell Drachen in verschiedenen Fantasy-Serien, ist es immer so ein Wow-Drache, weißt du? Und das ist halt schon so ein Punkt, wo ich dachte, okay, krass, so einer der Drachen müsste es, glaube ich, auf jeden Fall sein, einfach nur, weil ich sie halt am spannendsten finde. Sonst halt der Niveler, weil er cute ist. Mhm. Auch selbst die erste Beschreibung, als sie dann in dem, ich glaube, es ist im vierten Teil, tauchen die zum ersten Mal auf. Und wo dann der Niffler quasi seine Schnauze ins Ohr steckt von Harry als Begrüßung. Und einfach nur so, das denke ich mir halt, das ist sehr cute.
Das stimmt, Niffler sind wirklich sehr süß.
Ja.
Aber ich glaube auch, ich finde halt Seidenschnabel ziemlich cool.
Ja, die Griffins. Die Greife.
Hippogreife. Hippogreif, genau. Finde ich sehr cool. Aber sonst halt glaube ich, würde ich auch mit den zählen die Eulen. Also es sind ja eigentlich nur normale
keine Eulen. Magischen Wesen.
Ja, also, das stimmt.
Es können magische Eulen sein, aber die zählen dann, glaube ich, nicht unter den magischen Tierwesen, wie wir sie im Buch haben.
Ja, aber ich glaube, sonst finde ich auch die Drachen am interessantesten einfach, weil sie am verrücktesten sind.
Und glaubst du, Drachen haben quasi ein Intellekt in der magischen Welt?
Ein Intellekt?
Also im Sinne von, dass sie schon sich artikulieren, aber wir verstehen es irgendwie nicht?
Ich denke schon. Also ich meine, das haben Hunde ja auch und Katzen ja auch, dass sie sich verständigen.
Aber ich dachte vielmehr so halt wie...
Meinst du, die haben Dialekte, je nachdem, das ist, wo die herkommen?
Vielleicht. Aber ich dachte vielmehr so, dass sie auch wirklich mit Zauberern auch reden könnten.
Weißt du? Das glaube ich nicht.
Nee? Okay. Mhm. Weil das meinte ich halt quasi so, dass sie ein Intellekt haben im Sinne von, dass du gegen sie kämpfen kannst, ja. Aber dass sie irgendwann mal so mächtig waren, dass sie auch einfach wie magische... Also wie einfach magische, nicht Tierwesen, aber Kreaturen sind, die halt sich auch verständigen können.
Nee, also untereinander ja, aber ich glaube, dass man dann halt sonst die Körpersprache schnell lernen kann von den Tieren.
Also sind sie quasi intellektuell unter den Zauberern?
Ja, würde ich schon sagen. Und zu unserer letzten Frage von Lari. Wissen wir, welche Zaubersterbe wir haben von dem Pottermore-Quiz? Und da haben wir natürlich den Test gemacht und... Robin, was ist denn dein Zauberstab?
Also ich habe den jetzt, also wieder das Ding bei Pottermore, und das habe ich auch schon fünfmal, glaube ich, gesagt, aber ich habe ja mich irgendwie dreimal bei Pottermore angemeldet. Ich glaube, ich habe ein paar Mal diesen Test gemacht. Und diesmal kam bei rum der Silver Limewood with a Unicorn Hair Core, 12¼ Zoll und Bendy Flexibility.
Also du hast ein Silver Limewood mit Einhornhaar im Kern, 12¼ Zoll Und dass es ja recht, recht biegsam ist, finde ich crazy, weil dann, wenn du damit wedelst, dann wedelt so er so Gumminudel hinterher.
Ja, also ist, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich finde, diese Pottermore-Tests, je weiter man dieses Rabbit Hole runtergeht, desto weniger bedeuten sie.
Findest du?
Ja, weil ich finde. Ja,
das ist doch schon ganz schön.
Ja, aber ich meine, mir sagt das halt gar nichts. Ich bin noch nie in die Zauberstäbe so tief eingestiegen, dass ich gesagt habe, okay, wow.
Aber vielleicht könnt ihr uns das ja im Discord-Server sagen, falls da jemand richtig krass Ahnung von Zauberstäben hat, ja. Dann sagt uns, was unsere Zauberstäbe über uns aussagen.
Weil, also, ist ja auch, also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde, Zauberstäbe haben erst recht spät eine Rolle bekommen, immer dann, wenn es convenient für die Story wird. Dann wurden sie auf einmal, ja, und Harry hatte übrigens schon immer diesen, keine Ahnung.
Naja, aber das wird schon recht früh etabliert, dass Zauberstäbe nur dann funktionieren, wenn sie quasi dem Zauberer gehören oder wenn man denjenigen entwaffnet hat.
Aber zum Beispiel die Weasleys geben ja ihre Zauberstäbe auch die Generation runter.
Der kannst du ja machen. Dann musst du ihn halt einfach entwaffnen. Und das merkst du ja auch, weil Ron es nicht gut funktioniert.
Ja. Ja, keine Ahnung. Ich finde, da sind auch ein paar Lücken in der Logik der Zauberstäbe.
Ja, das finde ich nicht tatsächlich. Eigentlich finde ich das ganz logisch, weil zum Beispiel Neville hat ja auch immer nicht seinen richtigen Zauberstab. Und dann hat er halt.
Hat er nicht?
Nee.
Warum denn nicht?
Ich meine, das. Ich bin mir nicht mehr sicher, warum, aber ich glaube, er benutzt den von seinem Vater oder so. Oh Gott, das ist jetzt so Halbwissen. Ich werde dafür wieder richtig geroastet.
Aber woran merkt denn der Zauberstab, dass er entwaffnet wurde? Also wenn ich dir jetzt meinen Zauberstab reiche, hast du mich dann entwaffnet?
Nee, ich muss dich mit Expelliarmus entwaffnen. Das ist entwaffnen.
Achso, Expelliarmus ist quasi der Code, der sagt dem Zauberstab, alles klar, du wechselst jetzt den Besitzer.
Naja, dann ist er halt. Genau, weil so ist es ja auch später mit dem Elderstab.
Was haben die Zauberstäbe gemacht, als Expelliarmus noch nicht erfunden wurde? Was hast du denn für einen Zauberstab?
Mein Zauberstab ist aus Zypressenholz mit einer Phönixfeder im Kern, 14,5 Zoll und nicht biegsam. Man ist standfest.
Interessant. Also
wie gesagt, wenn ihr wisst, was das über uns aussagt,
bitte,
schreibt es uns in den Discord-Server.
Bitte elaboriert.
Ich wäre sehr darüber. Also Essays sind auch, 15 Seiten Essays würde ich dankend annehmen.
Ja, wir benoten das auch.
Wir benoten das, wenn ihr wollt. Wir geben euch auch Punkte für die Schule oder die Uni.
Genau, könnt ihr aber nicht, könnt ihr euch nicht aber ins Zeugnis schreiben lassen.
Das ist extra, extra genau. Uni-Stuff.
Kriegt einen Radio Ravenclaw-Abschluss.
Ja. Wow. Okay. Ja. Ja, falls ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns auch gerne im Discord-Server joinen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung und in den Shownotes. Da könnt ihr, wie gesagt, Fragen stellen oder diskutieren oder uns auch euren Zauberstab mitteilen und euren Patronus. Und ansonsten der Instagram- und der Twitter-Link findet ihr auch unten, sowie unser Patreon-Link, falls ihr uns monetär unterstützen möchtet. Und wir streamen diese Woche wieder.
Ja.
Und zwar am Donnerstag. Genau. Donnerstag, 19 Uhr. Schreibt es euch in die Kalender. Wir streamen jetzt wieder. Also das heißt jetzt, wir haben einmal ausgefallen. Aber wir streamen am Donnerstag um 19 Uhr auf Twitch. Der Link dazu ist auch überall. Kommt vorbei. Wir haben sehr viel Spaß. Wir fangen jetzt mit Harry Potter und der Feuerkelch an, dem Spiel.
Ja, das müssen wir noch gucken. Aber wir werden auf jeden Fall ein neues Harry Potter-Spiel anfangen.
Genau, wir haben nämlich Harry Potter und der Gefangene von Azkaban fertig gespielt. Und dazu sind die Teile, falls ihr das nachschauen wollt, auch auf YouTube.
Noch nicht alle, aber ich bemühe mich.
Aber Robin bemüht sich und das höre ich doch gern. Aber ja, ich habe auch schon wieder sehr viel geredet. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder bei einem neuen Podcast und am Donnerstag bei einem Stream. Bis dahin.
Haut rein.
Bleibt magisch.
Tschüss.
Tschüss.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravenclaw. Mit mir an meiner Seite ist die fabelhafte Mandy. Hi, wie geht's dir?
Mir geht's gut, danke. Und dir?
Mir geht's auch sehr gut. Wir reden heute über... Nein, mach du nochmal.